Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Podcasts Reden wir über Thüringen, ein Podcast der Zeitungen TA, TLZ und OTZ, die Zeitungen der Funke Mediengruppe. In unserem Podcast laden wir regelmäßig Gäste aus der Politik, aus der Gesellschaft ein und reden mit ihnen, wie der Name schon sagt, über Thüringen. In den vergangenen Wochen habt ihr hier an der Stelle die Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl gehört, aber auch die Ministerinnen und Minister der Landesregierung, der Brombeerregierung in Thüringen. Wir haben aber noch nicht alle zu Gast gehabt, deswegen können wir die Reihe heute erweitern. Heute ist bei uns im Studio der Thüringer Innenminister und SPD-Landesvorsitzende Georg Meyer. Herzlich willkommen, Herr Meyer.
Hallo, schönen guten Tag.
Und mit mir im Studio sitzt unser Polizeireporter, so nenne ich ihn immer liebevoll, der sich seit Zeit seines Lebens der Innenpolitik in diesem Land auch zuwendet, Kai Mutra. Und Kai, hallo Kai erstmal.
Hallo Fabian,
und
Herr Minister,
Kai,
einen schönen guten Tag.
Kai wird erstmal ganz kurz ein paar Sätze einführen zum Gast verlieren.
Genau, unser Gast Georg Meyer ist bereits gesagt worden, 57 Jahre alt, geboren in Singen im schönen Baden-Württemberg. Inzwischen seit fast 10 Jahren in Thüringen. Zwischen 2015 und 2017 war er Wirtschaftsstaatssekretär und seit 2017 in Thüringen Innenminister mit einer kleinen Unterbrechung, als ein FDP-Mann meinte, sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Aber damit ist er trotzdem inzwischen der dienstälteste Innenminister in Thüringen. Seit 2020 hat er auch den SPD-Landesvorsitz inne. Herr Minister, herzlich willkommen. Und gleich die erste Frage, weil heute auch schon Mittwoch ist. Hat Ihnen die Weiberfastnacht in Ihrer Heimat Spaß gemacht?
Woher haben Sie das denn? Das ist tatsächlich so. Ich war also mal wieder am Bodensee seit sehr, sehr vielen Jahren, um dort alemannische Fastnacht zu feiern. Am schmutzige Dunstig, das ist also Weiberfastnacht im Rheinland und der Beginn halt der Straßenfastnacht. Und da war ich in meinem Heimatdorf Steißlingen und habe mich da mit Freunden verabredet und wir hatten eine gute Zeit.
Das ist dann wirklich so, dass man die Seele auch mal baumeln lassen kann, mal nicht an die Probleme der Welt und des Alltags denkt.
Richtig, das ist tatsächlich so, weil die Fastnacht ist ja dort sehr traditionell, sehr tief verwurzelt. Das ist ja die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Die kann man auch nicht vergleichen mit der Fasnacht oder mit dem Fasching oder Karneval, sondern das ist, spielt sich tatsächlich weitgehend draußen ab und nicht so sehr in den Sälen. Und das ist dann natürlich auch noch archaisch, so ein Stück weit mit Masken und Winter austreiben und so weiter. Es geht bunt zu und das hat Spaß gemacht. Ja.
Das ist schön, wenn es Spaß gemacht hat, wenn man auch mal die Alltagsprobleme vergessen kann. Dann kann man auch den Zustand der SPD so ein bisschen vergessen, der ja... Die SPD ist es nicht zum Besten bestellt, weder in Thüringen noch im Bund. Da nehme ich jetzt mal Bezug auf die letzten beiden Wahlen, auf die Bundestagswahl vor wenigen Tagen, aber auch nochmal auf die Landtagswahl im vergangenen September, wo die Thüringer SPD ja mit 6,1% deutlich abgeschmiert ist, jetzt im Bund auch nochmal deutlich abgestraft. Herr Meyer, wie würden Sie denn den Zustand Ihrer Partei beschreiben als Landesvorsitzender?
Ja, es sind natürlich, die Wahlergebnisse sind ernüchternd, um es vorsichtig auszudrücken. Und die kann man auch in keinster Weise jetzt irgendwie schönreden. Also der Zustand ist, wir sind uns dem Ernst der Lage bewusst, aber wir sind uns genauso bewusst auch unserer Rolle, sage ich mal, jetzt in der neuen Regierung hier in Thüringen. Und was im Bund kommt, zeichnet sich ja ab, dass da auch wieder die SPD Verantwortung übernimmt.
Wie sicher ist die Koalition aus Ihrer Sicht? Also wir zeichnen ja einen Tag oder wir zeichnen ja an dem Tag auf, an dem bekannt wird, dass sich SPD und CDU auf 1 Milliarden Sondervermögen geeinigt haben für Infrastruktur und sagen wir mal die Schleifung der Schuldenbremse mit Blick auf die Bundeswehr. Wie sicher ist jetzt die Koalition aus Ihrer Sicht?
Also es ist jetzt noch ein Stück weit zu früh, aber der gestrige Tag hat schon gezeigt, dass also die beiden Parteien, die ja jetzt schon in Sondierungsgesprächen sind, auch sich auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Die Weltlage ist herausfordernd, um es mal vorsichtig zu sagen. Und vor dem Hintergrund war es auch jetzt gut, dass die beiden Parteien sich aufeinander zubewegt haben. Ja, ich wundere mich schon, dass jetzt insbesondere die CDU jetzt durchaus sehr kurz nach der Wahl die Schuldenbremse quasi aufkündigt.
Wenn man die Erinnerung, wenn man in Erinnerung hat, was Friedrich Merz vor der Wahl gesagt hat, wäre man nicht als erstes auf die Idee gekommen.
Nee, also ich finde das schon problematisch, ja. Auf der anderen Seite geht es jetzt darum, unser Land muss jetzt im Vordergrund stehen. Und das habe ich im Übrigen auch immer im Landtagswahlkampf gesagt. Sie erinnern sich
daran. Sie haben sich in Thüringen haben Sie auch sehr mit sich gerungen, ob Sie in die Regierung gehen, ja oder nein.
Ja, ich habe aber auch schon im Wahlkampf gesagt, es geht um Thüringen, verdammt nochmal. Das war ja so ein Spruch, den ich da auch mal im Fernsehen gesagt habe, weil ja doch viele geopolitische Fragen da im Raum standen. Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage. Das ist ein wichtiger Schritt, das ist ein richtiger Schritt. Und natürlich deutet sich da an, dass die beiden Parteien sich aufeinander zubewegen. Und das könnte dann dazu führen, und dazu habe ich ja auch schon appelliert, dass man jetzt schnell auch zu Koalitionsverhandlungen kommt, weil Deutschland kann sich das jetzt nicht erlauben, und es ist auch wichtig für Europa, dass wir jetzt hier in Deutschland eine Regierung bekommen, eine handlungsfähige Regierung. Natürlich, der Bundeskanzler ist noch im Amt, aber klar, er hat nicht mehr die Legitimation, die er hätte, wenn er jetzt gewählt wäre. Ja? Und das ist eine Zwischenphase, die so schnell wie möglich beendet wird.
In der Zwischenphase, die Frage vielleicht noch dazu und dann noch eine zur SPD. In der Zwischenphase ist natürlich der Bundestag auch noch handlungsfähig bis 24. März. Der soll jetzt dieses Milliardenpaket beschließen. Das ist doch Betrug am Wähler, oder wie finden Sie das?
Nein, es ist ja so, dass der neue Bundestag noch nicht sich konstituiert hat, und so lange gibt es den alten Bundestag noch.
Ja, in dem die Mehrheit nicht passt.
Naja, ist klar, es ist eine Situation, die so sich keiner gewünscht hat, aber seit letzten Freitag, seit den Äußerungen auch des amerikanischen Präsidenten, wo ja wirklich, man hat ja das Gefühl, einem wird der Boden weggezogen, also politisch jetzt betrachtet, all das, was in der Vergangenheit gegolten hat, was sicher war, was auch dazu geführt hat, dass Stabilität herrschte, ist jetzt plötzlich in Frage gestellt oder sogar weg oder muss reagiert werden, und da können wir nicht mehr länger warten, wir müssen jetzt reagieren. Und das müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden. Und deshalb unterstütze ich diesen Weg.
Eine Frage noch auch tatsächlich zu Ihrem Parteichef, oder vielleicht zu beiden Parteichefs, zu Lars Klingbeil. Der hat das wirklich historisch schlechteste Wahlergebnis zu verantworten, das die SPD im Bund eingefahren hat. Und ist jetzt nicht nur Parteichef, sondern auch Fraktionsvorsitzender. Saskia Esken hat auch angedeutet, in der Parteispitze bleiben zu wollen. Ist das der Weg der SPD, sich zu erneuern, dass niemand tatsächlich da Verantwortung übernimmt dafür, dass die gute alte Dame SPD ja offenbar mit ihren Themen nicht mehr ankommt oder durchkommt?
Es ist ja so, ich war am Montag ja beim Bundesvorstand auch dabei, dass wir jetzt entschieden haben, den Bundesparteitag vorzuziehen, wo ja dann auch die ganzen Wahlen stattfinden. Und insofern wird das ja eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob es mal personelle Veränderungen gibt oder nicht.
Soll Klingbeil im Amt bleiben?
Es geht ja jetzt, er hat ja jetzt verschiedene Ämter, Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Im Übrigen fand ich das auch richtig, dass er sehr schnell da eine Entscheidung getroffen hat und sich zur Wahl gestellt hat, auch als Fraktionsvorsitzender, weil, wie gesagt, vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage und auch anstehender Koalitionsverhandlungen braucht es natürlich da auch, darf es kein Vakuum an der Stelle geben. Und Rolf Mützenich hat gesagt, ich bin raus, und dann brauchte es eine Entscheidung, und deshalb
war es richtig. Also kurzum, Sie finden das richtig?
Ich fand das richtig.
Okay.
Gehen wir nochmal zurück nach Thüringen, Herr Minister. Die SPD hat zwei Wahlniederlagen in den letzten 6 Monaten eingefahren, reagiert aber gleichzeitig oder regiert gleichzeitig als kleinste Partei in der Brombeere mit. Wie funktioniert das?
Also, um vielleicht noch mal kurz zu den Wahlniederlagen, die Sie ja jetzt angesprochen haben, zu kommen. Wir haben uns ja im Nachgang das ja nicht einfach gemacht. Wir haben mit großer Demut auch dieses Wahlergebnis erstmal zur Kenntnis nehmen müssen, und wir haben auch uns sehr viel Zeit genommen, das parteiintern auch zu verarbeiten. Wir sind noch dabei zu analysieren. Das wird auch noch eine Weile lang dauern. Wir müssen da tief einsteigen, aber wir haben dann ein Mitgliedervotum gemacht. Also ich glaube, wir haben das auf eine breite Basis gestellt. Das ist nicht so, auch was meine Person anbelangt. Ich war in allen Kreisverbänden. Ich habe auch dezidiert die Frage gestellt, ist es Verantwortung, die hier hauptsächlich zur Debatte steht? Oder sind es andere Themen gewesen, die auch eine Rolle gespielt haben? Das haben wir sehr ernsthaft gemacht. Und ich war nicht derjenige, der am Tag nach der Wahl gesagt hat, hier, ich bin sofort wieder, ich habe sie keine Veranlassung, sage ich mal, hier was zu ändern, sondern das war eine ganz andere Herangehensweise. Aber wir hatten auch ein bisschen ein anderes Setting als jetzt in der Bundestag, in der, auf Bundesebene. Wir sind jetzt Partner in dieser Koalition und ganz ehrlich, es fühlt sich sehr gut an, wie wir miteinander umgehen und wie das gerade läuft.
Ich will nochmal aufs Mitregieren zurückkommen. Es ist ja gerade bekannt geworden, dass das Projekt Sprachkitas offensichtlich gestrichen wird, weil die Finanzierung dafür nicht mehr da ist. Eigentlich ein Projekt, für das die SPD in der Vergangenheit sehr gekämpft hat. Wie groß sehen Sie denn die Chancen, dass die SPD ihre Projekte in der Brombeer-Regierung mit durchsetzen kann?
Ich sehe da sehr gute Chancen. Ich sehe auch bei den Sprachkitas immer noch Chancen, dass wir die finanzieren können. Muss wahrscheinlich ein anderer Weg gefunden werden, eine Finanzquelle anzuzapfen. Aber da sind wir unterwegs, das haben wir auch sehr deutlich gesagt. Das war das Ministerium, hat das auslaufen lassen, die Finanzierung. Also wir, die SPD, kämpfen weiter dafür, die Sprachkitas beziehungsweise die entsprechende frühkindliche Unterstützung und Bildung an der Stelle weiterhin anzubieten. Dafür stehen wir auch. Und ich bin auch weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir das, was wir im Koalitionsvertrag dort verankert haben, der sozialdemokratischen Themen, dass die auch umgesetzt werden.
Wird dafür Geld da sein?
Das ist eine spannende Frage, die wir jetzt natürlich auch derzeit erörtern. Aber Sie haben das ja gerade gestern Abend erlebt. Dort wurde ja auch beschlossen, beziehungsweise es muss ja noch im Bundestag beschlossen werden, dass auch die Länder 100 Milliarden mehr bekommen sollen. 100 Milliarden, das ist doch schon mal ein Wort für Infrastruktur, für Bildung, für Forschung.
Da wird Thüringen jetzt aber nicht den größten Teil bekommen.
Nein, also da gibt es ja den berühmten Königsteiner Schlüssel, würde ich jetzt mal sagen. Aber da wird einiges dann doch zur Verfügung stehen, was jetzt erstmal nicht finanzierbar erscheint. Die Frage ist halt, ist das jetzt noch im laufenden Haushalt für 25 schon einzuplanen? Ist das schon, kann das schon berücksichtigt werden? Oder ist es dann für den 25er und 26er Haushalt wichtig? Ich kann nur Folgendes sagen. Wir müssen zum Beispiel in den Schutz der Bevölkerung investieren. Bevölkerungsschutz. All diese Themen, da müssen wir natürlich jetzt und können wir auch, wenn diese Gelder zur Verfügung gestellt werden, viel mehr machen, als jetzt unser Haushalt hergegeben hätte. Also ich glaube, da ist jetzt richtig Bewegung drin und der Schuldenstand in Deutschland ist verglichen mit allen anderen Industrienationen sehr, sehr niedrig. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir jetzt wieder gerade in diese Infrastrukturthemen, in die Sicherheitsthemen investieren, weil sonst holt uns das später ein und wird viel, viel teurer.
Aber Sie verplanen natürlich jetzt Geld, was noch nicht da ist. Frau Wolf wird das freuen, wenn sie den Podcast hört. Ich weiß, sie ist regelmäßige Hörerin. Wie sehen Sie das? Muss Thüringen möglicherweise selber auch nochmal Schulden aufnehmen, um genau diese Investitionen tätigen zu können, die Sie jetzt genannt haben? Bevölkerungsschutz ist ja nun das Leib- und Magenthema Ihres Hauses auch. Sie haben eine eigene Abteilung ja jetzt sogar dafür gegründet, wo Sie nicht mehr Personal, alle Hörerinnen und Hörer sei das gleich gesagt, sondern wo sie einfach konzentriert Dinge zusammengezogen haben. Wir haben darüber berichtet. Wie stehen Sie zu neuen Schulden?
Ich bin ja von der Ausbildung her Betriebswirt und ich habe mal gelernt, dass Schulden sind kein Teufelszeug. Wenn ich Schulden aufnehme und wir wissen das aus dem privaten Bereich, wer kann denn zum Beispiel ein Haus bauen und bezahlt es einfach bar? Das kann niemand. Jeder muss, die allermeisten, sage ich mal, müssten zur Bank gehen und sagen, ich brauche einen Teil davon Fremdkapital. Muss natürlich auch Eigenkapital eingesetzt werden, ist ja vollkommen klar. Und dann wird investiert, dann wird ein Wert geschaffen. Und deshalb ist es auch in manchen Situationen richtig, Fremdkapital, sprich Schulden, aufzunehmen.
Weil, und haben wir so eine Situation gerade auch in Thüringen?
Ja, wir haben die,
sehe ich. Wissen so. Das auch Ihre Koalitionspartner?
Ja.
Okay.
Also ich denke mal, also nur, dass wir jetzt nicht falsch verstanden werden. Ja, also ich rede jetzt von dem Haushalt, den Frau Wolf vorgeschlagen hat, der ja ein gewisses Maß an zusätzlichen Finanzierungen vorsieht, ja, zum Beispiel die Konjunkturbereinigungsmöglichkeiten, dass wir an der, sag ich mal, die Schuldenbremse, die uns natürlich irgendwo ein Limit setzt, dass wir das ausreizen können. Und nochmal, Deutschland ist eines der am niedrigsten verschuldeten Industrieländer überhaupt. Und auch Thüringen, bezogen jetzt zum Beispiel auf die Kommunen. Wir haben teilweise, ich glaube sogar, wir sind das Bundesland mit dem niedrigsten Schuldenstand. Die Thüringer Kommunen müssen am wenigsten Geld für Zins aufwenden in Deutschland. Also es gibt noch einen gewissen Spielraum. Und nur, dass ich nicht falsch verstanden werde. Mir geht es nicht darum, dass wir uns über beide Ohren hin verschulden für konsumtive Ausgaben. Das geht nicht. Aber für das Thema zum Beispiel Sicherheit, zum Beispiel Landesfeuerwehrschule, das ist eine gute Investition. Und wenn ich dafür auch ein Stück weit, ja, Fremdkapital aufnehmen muss, Schulden machen muss, dann ist das richtig.
Sind beides Themen, die auch in Ihr Ressort fallen? Da fällt mir noch eine Frage ein mit Bitte um kurze Antwort. Wenn Sie vergleichen Rot-Rot-Grün und die Brombeere aktuell als Regierung, welche Kabinettssitzungen sind harmonischer verlaufen?
Wissen Sie, es ist ja so, es gibt ja dieses berühmte Zitat von Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Natürlich ist eine neue Zusammensetzung, ein neues Team, ist natürlich auch etwas, wo man so diesen gemeinsamen Geist, der ist da noch richtig greifbar, so war es auch 2014. Und über die Krisen hinweg, sage ich mal, da gibt es natürlich auch Spannungen. Und da schleift sich dann auch ein bisschen was ab. Wir sind jetzt noch in diesem Modus und Sie werden nicht von mir hören, dass ich Rot-Rot-Grün jetzt irgendwie schlecht rede oder so. Aber wir sind jetzt in einem guten Modus. Wir haben ein gutes Miteinander und das fühlt sich gut an. Also ich merke das auch, wie wir miteinander umgehen, rein menschlich. Dass wir uns auch mal privat die Zeit nehmen, auch mal ein paar Takte mal so zu reden und so weiter. Das ist ganz wichtig für das Zusammenwirken einer Koalition. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nach Hamburg gucken, warum das Ergebnis in Hamburg für die SPD sehr, sehr gut ausgefallen ist, hat auch was damit zu tun, dass diese Koalition sehr harmonisch funktioniert hat. Dort Rot-Grün ist natürlich auch politisch gesehen einfacher als jetzt so eine Brombeere. Das gebe ich offen zu.
Nee, und Hamburg ist ja durchaus nicht vergleichbar mit oder da gibt es durchaus Probleme, die wir hier im ländlichen Raum haben, einfach nicht. Ja, gibt es einfach gibt nicht. Also Hamburg ist da eine Insel der Glückseligen.
Ja, aber es gibt dort andere. Da gibt es das Thema Wohnungsnot.
Das sind andere Themen. Das gibt es in Jena und Erfurt auch.
Ja, aber ich glaube, wichtig ist, ich wollte jetzt auch nicht Hamburg und Thüringen vergleichen, sondern ich wollte nur deutlich machen, dass die Wähler das natürlich gut finden, wenn eine Regierung gut zusammenarbeitet. Und das ist momentan der Fall.
Sie haben gerade gesagt, da reden Minister auch mal privat miteinander. Mit wem reden Sie am liebsten im Kabinett?
Ach, ich kann mit allen reden. Man, den einen oder anderen kennt man besser als den anderen. Wissen Sie, ich kann mich noch gut erinnern, als ich ganz neu hier war, Staatssekretär im Wirtschaftsausschuss, da saß mir einer gegenüber, der heißt Mario Vogt. Und der hat mich sowas von rangenommen, als es damals zum Beispiel darum ging, Sie, vielleicht erinnern Sie sich noch dunkel, Breitband, Breitbandförderung. Da war Thüringen weit abgeschlagen. Ja, sogar Mecklenburg-Vorpommern war weit vor uns. Und da hat Mario Vogt mich richtig hart rangenommen. Da haben wir uns gebettelt. Aber wir haben das immer getan, schon damals, auf einer, wie soll ich sagen, auf einer Art und Weise, dass es nie persönlich wurde. Und wir sind da auch über die Jahre, dann haben wir diesen Draht immer gehalten, dass es nie persönlich wurde, auch wenn wir natürlich in der Sache oft andere Auffassungen haben.
Machen wir mal einen harten Cut an der Stelle. Wir haben schon 18 Minuten auf unserer Uhr stehen, die ungefähr bei 30 enden soll. Herr Mayer, wirklich ganz harter Cut jetzt. Solingen, Aschaffenburg und auch andere Orte stehen ja mittlerweile sinnbildlich dafür, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen im Land leidet. Das meine ich jetzt nicht nur auf Thüringen bezogen, aber auch in Thüringen ist das natürlich so. Können Sie das grundsätzlich nachvollziehen, dass die Menschen überall, ob es im Internet, in Gesprächen oder wo auch immer, sagen, sie haben Sorge, wenn immer wieder schwere Anschläge oder auch schwere Gewalttaten passieren? Können Sie das grundsätzlich nachvollziehen?
Ja, natürlich. Also es geht mir doch genauso. Ich bin ja auch Bürger und mache mir auch Sorgen darum, wenn es mal darum geht, dass jetzt natürlich meine Familie möchte ich sicher wissen und so weiter. Das ist was ganz Normales. Und natürlich die Serie von Anschlägen, die wir jetzt erlebt haben, um uns herum. Ja, Aschaffenburg ist nicht weit weg. Magdeburg ist nicht weit weg. Das ist ja alles irgendwo in unserem Umfeld auch. Natürlich machen sich die Menschen Sorgen. Das wird natürlich auch nochmal angeheizt aus einer gewissen politischen Richtung. Und was sich da in den sozialen Medien abspielt, ist auch genau in die Richtung, soll das ja gehen, den Menschen nochmal zusätzlich Angst zu machen, weil das Geschäft der Populisten ist die Angstmacherei. Und da müssen wir natürlich gegenhalten.
In dem Zusammenhang spielt immer wieder das Thema Abschiebung eine Rolle. Manche verkaufen das als Allheilmittel. Sie sprechen Rechtspopulisten, zum Teil Rechtsextremisten an der Stelle an, die ja im Wahlkampf sogar irgendwelche Remigrationstickets verteilt haben. Aber ganz das Ganze mal vor die Klammer gezogen, Herr Mayer, ist es ja so, dass bei diesem ganzen Thema Abschiebung überhaupt keine Ruhe reinkommt. Wann gelingt denn das endlich mal, Ich meine, das ist ja nicht damit getan, dass Ihre Parteifreundin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, immer vor Wahlen, sei es im September vor den Ostlandtagswahlen oder jetzt vor der Bundestagswahl, drei Flugmaschinen chartert und dann irgendwelche Abschiebungen verkündet.
Naja, also erstmal muss man sagen, dass sie es zum geschafft hat, als einziges europäisches Land eine Abschiebung nach Afghanistan wieder möglich zu machen. Das ist, muss man schon mal so sagen. Und es war ein schwieriges Unterfangen, es musste über ein drittes Land gehen. Und das war offensichtlich jetzt dann nicht mehr möglich.
In dem Flieger sitzen dann nur Frauen und Kinder. Und keine Straftäter.
In dem Abschub.
In dem Abschiebeflieger.
Nach Afghanistan?
Ja.
Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Also es waren meines Erachtens, um das mal klarzustellen an der Stelle, das Bundesinnenministerium hat uns aufgefordert, für diesen Flug nach Afghanistan Straftäter zu benennen. Was wir auch getan haben. Auch aus Thüringen wurden welche abgeschoben. Und im Übrigen schieben wir auch regelmäßig Straftäter in andere, also in Länder ab, wo es nicht ganz so einfach ist, sie dorthin abzuschieben. Aber sei es drum, in dem Flieger nach Afghanistan saßen meines Erachtens Straftäter.
Okay, lassen wir erstmal so stehen, prüfen wir dann nochmal. Und trotzdem fällt mir an der Stelle Ihr hessischer Kollege ein, der sich ja lautstark über Frau Faeser öffentlich beschwert hat und dann eben gesagt hat, dann eben einen eigenen Abschiebeflug aus Hessen heraus gechartert hat. Also irgendwas kann da ja nicht funktionieren in der Kommunikation Bund und Länder. Oder erleben Sie das gänzlich anders?
Ach, wissen Sie, da spielt natürlich auch ein bisschen, spielen parteipolitische Themen eine Rolle. Also ich weiß nicht, wohin ging denn der hessische Abschiebeflug? Also das war ja wohl nicht, das sind ja nicht die problematischen Länder, Libyen, Syrien und Afghanistan. Da ist es einfach enorm schwierig, die Leute dorthin abzuschieben. Aber ich sage das mal gleich vorneweg. Natürlich müssen auch Leute dorthin abgeschoben werden, insbesondere Gefährder, Straftäter und so weiter. Es muss rechtsstaatlich zugehen. Und das muss immer unsere Handlungsmaxime sein. Das, was die AfD will, ist ja, sag ich mal, das Migration, das ist ja im Grunde, es ist ja Vertreibung teilweise auch von Deutschen. Das widerspricht dem Grundgesetz, das widerspricht unserem Rechtsstaat. So agieren die, so dürfen wir niemals agieren. Und gerade auch, wenn es darum geht, Migrationspolitik zu betreiben, muss man immer genau aufpassen, was man an der Stelle auch für Erwartungen weckt. Und da sind wir bei einem kritischen Punkt. Tatsächlich hat auch die Ampel Erwartungen geweckt und auch der Bundeskanzler, was jetzt das Thema Abschiebungen anbelangt.
Alle erinnern sich an den Spiegeltitel, genau, Abschieben im großen Stil.
Das habe ich damals schon kritisiert, weil das Thema Abschiebungen ist nicht die Lösung für das Thema Migration. Abschiebung gehört dazu, das habe ich auch immer gesagt, weil wir leben in einem Rechtsstaat und da müssen auch in gewissen Fällen Menschen abgeschoben werden und das haben wir auch getan. Auch in meiner Zuständigkeit haben wir das getan. Die Zahlen haben sich deutlich erhöht, aber mir geht es nicht um das Thema so viel wie möglich abschieben, sondern mir geht es darum, dass tatsächlich der Rechtsstaat funktionieren muss und da gehört Abschiebung auch dazu, genauso wie das Thema Integration dazu gehört. Das wird gerade ein bisschen vernachlässigt. Auch jetzt wird so getan, als ob man auch, sag ich mal, das alles lösen könnte, auch die Sicherheitslage in Deutschland absolut beruhigen könnte mit Abschiebungen. Das ist nicht so, weil auch, wie der Fall Mannheim jetzt gezeigt hat, eben auch Deutsche solche Straftaten begehen. Und da müssen wir von der Sicherheit, die Sicherheitspolitik muss so ausgerichtet sein, dass Sicherheit das oberste Kriterium ist und nicht irgendwelche politischen Themen, so nach dem Motto, ich muss jetzt massiv abschieben, um die Sicherheit herzustellen. Dass diese Täter, die in Aschaffenburg zum Beispiel oder auch Magdeburg, dass das natürlich ein Thema ist, wo Abschiebung eine Rolle spielt.
So ist es ja.
Wenngleich der Magdeburger, der hatte wieder einen Aufenthaltstitel.
So ist es ja in den Fokus gerückt. Punkt ist, glaube ich, verstanden an der Stelle. Und Sie haben jetzt völlig unabgesprochen die Überleitung quasi zum Schlussthema gemacht. Wir müssen ja noch ein bisschen über die Polizei in Thüringen reden, oder?
Genau, die Herausforderungen sind ja groß und immer größer geworden in den vergangenen Jahren. Jetzt hat sich für Thüringen ergeben, dass aktuell der Posten des Polizeipräsidenten unbesetzt ist. Der LKA-Präsident ist im Januar ausgeschieden. An der einen oder anderen Landespolizeiinspektion nehmen Beamte die Wahrung der Dienstgeschäfte wahr, weil kein Leiter da ist. Können Sie uns heute sagen, wer künftig LKA-Präsident wird oder wer der künftige Polizeipräsident sein soll und wann werden diese Stellen wieder besetzt werden?
Ich glaube, das habe ich schon beim letzten Podcast auch schon die Frage gestellt bekommen, was den Polizeipräsidenten anbelangt.
Das ist aber das so, zeigt ja, wie drängend die Fragen eigentlich sind in der aktuellen Situation.
Sie wissen auch, worum es geht. Da geht es darum, dass ein Klageverfahren anhängig ist. Und da gilt halt eben auch, wir leben in einem Rechtsstaat und das kann ich leider nicht verhindern. Der unterlegene Bewerber hat dagegen geklagt. Das gehört dazu. Ich bedauere das sehr. Ja, und das steht noch im Raum. Aber wenn Sie mir erlauben, was die Thüringer Polizei anbelangt, reden wir ja nicht nur, sag ich mal, über vakante Stellen. Und ich kann Ihnen versichern, den Posten des LKA-Präsidenten werden wir sehr kurzfristig auch besetzen können. Hoffentlich auch ohne Klageverfahren. Da sind wir intensiv dran. Ich habe eben mit dem Staatssekretär über dieses Thema gesprochen. Ich werde keine Namen nennen, um das gleich mal vorweg zu sagen. Aber die Thüringer Polizei, Herr Mudra, Sie waren vor 8 Jahren, als ich neuer Innenminister wurde, sind wir gemeinsam mal eine Nachtstreife mitgefahren und haben, wenn Sie die Polizei von damals mit der heutigen vergleichen, gerade was jetzt auch Durchschnittsalter anbelangt, was die Ausrüstung anbelangt, was jetzt Digitalisierung anbelangt im Streifenwagen, was wir da geschafft haben, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und die gute Sicherheitslage in Thüringen, die lasse ich mir auch von niemandem kaputt reden. Also da ziele ich nicht auf Sie, sondern andere, die im Thüringer Landtag immer wieder den Eindruck erwecken wollten, es wäre alles so katastrophal unsicher. Wir werden jetzt die Videoüberwachung am Anger haben. Also wir machen so viel, wir haben wird wohl Dashcams geben, wir haben Bodycams, also wir haben all die Schritte gemacht, Mitteldistanzwaffen und so weiter. Also da sind wir
kurze, gut aufgestellt. Kurze Zwischenfrage, dann können wir das Thema nämlich abhaken. Bis wann ist die Videoüberwachung am Anger da? Die wird jetzt auch schon über ein Jahr versprochen.
Ja, die wird, auch da geht es darum, das so zu machen, dass es funktioniert und dass es eben auch klappt. Und da gab es ein Problem, ein technisches Problem, weil die Datenleitungen einfach nicht vorhanden sind, um die entsprechenden übermittelten Bilder dann eben auch in der Qualität zu haben, wie wir sie brauchen.
Das heißt, das Problem ist gelöst?
Das Problem ist gelöst, die Ausschreibung ist draußen.
Also ab Montag?
Nee. Ab Montag nicht, ja.
Aber Herr Quittenbaum hat mir versichert vor wenigen Tagen, dass im Sommer die Videoüberwachung am Anger fertig einsatzbereit sein
richtig.
Soll.
Richtig. Und Sie gucken Sie raus, die Sonne scheint, es wird schon langsam Frühling, der Sommer ist nah. Ich gehe davon aus, dass das gehalten wird. Ich habe jüngst mit dem Projektleiter gesprochen, der mir sagt, wir haben echt ein dickes Brett gebohrt, aber wir sind fast durch. Also die wird kommen, kurzfristig.
Kurz noch, weil am 8. März Frauentag ist, die Frage Frauen bei der Thüringer Polizei. Sie hatten vor 2 Jahren die Initiative gestartet, Frauen in Führungspositionen, die ein Netzwerk bilden sollten, um möglichst weitere Frauen auch in Führungspositionen zu befördern. Jetzt hat Heike Langguth vor wenigen Tagen der Thüringer Polizei den Rücken gekehrt, ist in die Erfurter Stadtverwaltung als Dezernentin gewechselt. Wie sieht's um die Frauenförderung bei der Thüringer Polizei aus?
Das ist eine Herausforderung. Ich habe mit Heike Langguth gerade gestern gesprochen. Ich konnte bei ihrer Verabschiedung persönlich nicht dabei sein. Sie ist uns jetzt abhanden gekommen, was ich sehr bedauere. Auf der anderen Seite ist es für Erfurt natürlich ein Gewinn. Also diese Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert, Frauen in Führungspositionen zu bringen, die ist weiterhin sehr aktiv. Es sind ja auch selbst Frauen des höheren Dienstes, die versuchen, den Weg in den höheren Dienst Frauen, gerade für Frauen, zu ebnen. Wir alle wissen, wie herausfordernd das ist. Ich habe mich auch gestern mit unserer Gleichstellungsbeauftragten im Ministerium getroffen. Wir müssen alles daran setzen, aber es wird noch Zeit dauern. Sie wissen ja alle wissen, wie lange der Weg auch ist in den höheren Dienst. Das Studium in Nordrhein-Westfalen, in Münster genauer gesagt, stellt natürlich insbesondere Frauen vor dem Hintergrund ihrer familiären Verhältnisse vor Herausforderungen. Ich appelliere auch an die Männer, dass wenn da unterstützt wird und so weiter, das ist nicht so einfach. Aber glauben Sie mir, es ist bei mir auch weiterhin Chefsache. Dieser Arbeitskreis arbeitet weiter und ich habe mir auch sagen lassen, gerade gestern, dass Sie da sehr engagiert dabei sind und dass wir das weiter voranbringen.
Herr Mayer, noch eine andere Personalie, über die wir einfach mal sprechen müssen. Sie haben jüngst den abgewählten Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein zum Kommunalstaatssekretär, kann man eigentlich sagen, befördert oder ernannt? Ne, die Besoldungsgruppe muss ungefähr ähnlich sein. Also er ist ernannt worden. Das ist jener Andreas Bausewein, der Sie mal mit dem Satz kritisiert hat, Erfurt ist nicht Kabul. Da war er noch Erfurter Oberbürgermeister, Sie schon Innenminister. Und Sie sind mit einer schusssicheren Weste oder Stichschutzweste über den Anger gelaufen, nachdem auch da eine Straftat passiert war. Woher kommt denn die neue Männerfreundschaft Bausewein-Meyer?
Also jetzt mal ganz im Ernst, diese Nummer da mit Kabul und so weiter, ich hatte ja...
Ich habe Bausewein gesagt, habe ich ja nicht
erfunden. Ja, aber das war natürlich von der Bild-Zeitung inszeniert, weil ich habe sowohl, Sie erinnern sich, Herr Mudra, damals, vor 8 Jahren hatte ich damals schon schusssichere Weste an. Ich habe einfach nur die Bekleidung angezogen, die normale Vollzugsbeamte tragen müssen und deshalb war damit kein Signal verbunden, dass das sich hier besonders gefährlich ist.
Also Bausewein hat es nicht verstanden einfach.
Ja, Bausewein hat an der Stelle, befand sich auch im Wahlkampf, wollte natürlich nicht den Eindruck gelten lassen, den die Bild-Zeitung erweckt hat, dass man jetzt hier nur noch mit schusssicherer Weste durch die Gegend laufen kann, weil es ja totaler Unsinn ist. Und so hat sich das ergeben. Da stehen wir aber drüber. Und insofern war das überhaupt gar kein Grund. Ich verstehe Andreas Bausewein sehr, sehr gut. Ich schätze seine Erfahrung, die er jetzt hier mit zur Geltung bringt.
Wie kam das eigentlich innerhalb Ihrer Partei an? Da gab es ja auch Kritiker dieser Personalie.
Es gibt immer Kritiker, auch gerade bei Personalien. Ja. Und insofern habe ich jetzt keine weitere Kritik mehr wahrgenommen. Und es ist da eigentlich relativ ruhig.
Okay, eine Frage erlaube ich mir dazu noch, weil wir es gerade von Frauenförderung in der Polizei hatten. Frauenförderung in der Staatssekretärsriege der Brombeere wird ja auch nicht gerade groß geschrieben. Mit Ach und Krach hat es eine Frau jetzt geschafft, Staatssekretärin zu werden, im vom BSW geführten Umweltministerium ist das. Ihr Ministerium hat 2 Männer als Staatssekretäre, auch Ihre Parteifreundin Katharina Schenk, die hat bisher einen Staatssekretär ernannt. Wäre es nicht gerade, weil Frauenförderung ja auch ein Thema der SPD ist, wären Sie nicht gerade in der Pflicht gewesen, da auch mal zu gucken, ob es nicht eine Frau gibt, die diesen Job machen kann?
Jetzt warten Sie doch mal ab, was jetzt die SPD noch macht. Es sind ja noch nicht alle Staatssekretärsposten
besetzt. Ja, die Spatzenpfeifen von den Lächern, dass Katharina Schenk im Gesundheitsministerium zumindest eine Frau als 2. Staatssekretärin benennt, aber also, Sie im Innenministerium haben trotzdem 2 Männer ernannt.
Richtig. Wenn man sich das aber jetzt dann mal anguckt, die SPD ist in der Regierungsmannschaft mit einem Mann und einer Frau vertreten. Und wenn das dann alles so kommt, wie wir uns das vorgenommen haben, wird bei den Staatssekretären die Quote nicht ganz erreicht, die wir uns vorgenommen haben, die Parität. Aber es ist auch nicht so, dass Frauen da keine Rolle spielen. Also das, es bleibt weiterhin auch mein Ziel, Frauen in Führungspositionen. Ich glaube, mir kann man nicht vorwerfen, dass ich nicht auch junge Frauen hier in Thüringen entwickelt habe, auch ihnen die Möglichkeit gegeben habe. Frau Schenk ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, Staatssekretärin zu werden. Damals haben viele gesagt, wie kann man nur? Also ich denke mal, wenn sich mir die Gelegenheit bietet, fähige Frauen sofort in Führungspositionen zu bringen, dann tue ich das in der Regel auch. Und wie gesagt, das hat mit Frau Schenk hervorragend geklappt. Hätte ihr niemand zugetraut, dass sie jetzt so eine Ministerin, die ja richtig Gas gibt und die auch ein gutes Standing hat sofort klar macht, dass hier was Sache ist.
Zum Abschluss des Podcasts, wir haben die halbe Stunde fast geschafft, möchte ich nochmal auf den Karneval zurückkommen. Erfurt hat ja leider am Wochenende nur eine Brauchtumsdemonstration erlebt, weil aufgrund der Sicherheitsauflagen für die Karnevalsvereine es einfach zu teuer war, einen kompletten Umzug zu organisieren. Deswegen meine Frage an Sie mit Bitte um eine kurze Antwort. Wird es in den kommenden Jahren wieder Möglichkeiten geben, dass zum Beispiel Karnevalsvereine auch in Erfurt wieder einen Umzug organisieren können?
Das müssen wir sicherstellen, weil das ist ja das, was auch unser Land ausmacht. Nicht nur unser Land, sondern ich habe eben von meinen Erfahrungen gesprochen, das ist Zusammenhalt, das ist Brauchtum, das ist wichtig und wir dürfen nicht zulassen, sage ich mal, dass die angespannte Sicherheitslage dazu führt, dass solche Veranstaltungen nicht mehr stattfinden. Wir erleben das ja auch in Fußballstadien, da wird jedes Wochenende sehr viel Polizei mobilisiert, um dort die Sicherheit zu gewährleisten und ich bin schon mit dem Präsidenten auch des Thüringer Karnevalsverbandes im Gespräch. Wir müssen nächstes Jahr Lösungen finden. Im Übrigen habe ich auch schon aus Eisenach jetzt das Signal vernommen, der Sommergewinn steht an, wie kriegen wir das gewuppt? Also wir werden das, es geht über Karneval hinaus. Es darf nicht sein, dass die Terroristen und Straftäter, die versuchen, unsere Sicherheit hier an der Stelle in Frage zu stellen, das ist genau deren Ziel, dass dann Angst vorherrscht und dass solche Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Da sehe ich mich auch in der Verantwortung und da werde ich auch das Gespräch mit dem Karnevalsverband. Wir haben uns verabredet, dass wir uns hier zeitnah nach der Saison quasi zusammensetzen und das nächste Jahr in den Blick nehmen.
Das passt ja ganz wunderbar. Jetzt ist Fastenzeit nach dem Karneval Und da kann man über diese Dinge sprechen, denn nach der Session ist vor der Session. Auch bei uns ist das so, nach dem Podcast reden wir über Thüringen. Mit Georg Meyer ist vor dem nächsten Podcast, wo wir auch wieder einen spannenden Gast haben werden. Ich danke herzlich für das Gespräch, Herr Meyer. Wenn es euch und Ihnen gefallen hat, dann einfach liken, teilen, bei Spotify, Amazon bewerten, viele Sterne, ranken uns nach oben, dann findet ihr uns einfach noch einfacher. Und von mir war es das an der Stelle. Herzlichen Dank, Georg Meyer.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Gerne, hat Spaß gemacht.